Mir fällt es jetzt gerade schwer, da unemotional drauf zu antworten. Können wir bitte in 10 Minuten nochmal drüber sprechen? Mir ist es wichtig, einfach nicht impulsiv jetzt halt zu entscheiden oder dir zu antworten. Geht mir gerade einfach sehr nahe.
Mein allerbestes der Jüngste.
Ich sag euch da draußen hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf unserem Popocast-Channel Freiheit Leben. Und ich darf zu dieser wundervollen Folge ganz herzlich einmal den PJ Earl Engelhausen begrüßen, Alter. Servus.
Engelhausen in der Haus.
Engelhausen in der Haus, Alter. Nimm deine Emotionen raus, Alter.
Wie geht's dir, Mr. Poet?
Mir geht's super. Wir sprechen heute tatsächlich über das Thema Emotionen rausnehmen. Und wer hätte es gedacht, dass die Folge von mir kommt, der grundsätzlich schon emotional ist.
Ja.
Kann ich mir vorstellen, so dass ich auch bei anderen so gewirkt habe und wirke.
Auch durch den Fußball, weil der Fußball natürlich emotional ist. Und wenn mir jemand sagt, Dortmund ist scheiße, dann gehe ich hoch.
So, aber ich hatte jetzt in letzter Zeit öfter die Situation, dass Emotionen so ein bisschen hochgekocht sind oder einfach schwierig zu handeln waren. So, und ich das Gefühl hatte, okay, hey, weißt du, jetzt gerade, es erfolgt eine emotionale Reaktion gerade in mir. Hatte ich jetzt in letzter Zeit vermehrt, habe ich aber auch davor schon oft gehabt.
Mensch, ehrlich.
Und ich habe es, nee, tatsächlich nicht. Und ich habe es mittlerweile vor allem in den professionellen Situationen fast in Perfektion geschafft, meine Emotionen komplett zu regulieren und nicht impulsiv irgendwie zu antworten, sondern einfach wirklich reflektiert und mit Abstand auf das Ganze draufzuschauen. Und ich habe auch Menschen beobachtet, die genau in diesen Situationen hochgehen. Also das wirklich erstens persönlich nehmen, zweitens sehr impulsiv drauf reagieren und drittens dann auch nicht mehr über Emotionen irgendwie daher sind, sondern einfach impulsiv reinschießen.
Ja, ich finde da am spannendsten eigentlich jetzt aus der Trainerperspektive von damals noch zu beobachten, wie sehr man eben als Trainer auch Einfluss nehmen kann. Und irgendwo ist der Trainer oder die Trainerin ein Abbild einfach dieser Mannschaft. Das heißt, wenn du da draußen einen Dompteur hast, der rumhüpft, ich weiß, dass ich da selber auch mit gemeint bin in manchen Zeiten.
Quatsch, du warst die Ruhe selbst.
Ja, ich war die Ruhe selbst. auf jeden Fall, ja, das überträgt sich. Und wenn du halt jetzt, keine Ahnung, du liegst 1-0 hinten, dann macht es einfach auch mal Sinn, dann eben Emotionen rauszunehmen und diese Ruhe auszustrahlen, um sozusagen diesen unglaublichen Glauben daran und auch diese Ruhe deiner Mannschaft zu übertragen, damit die eben dann noch, also je nachdem, welchen Spielstil du natürlich an den Tag legst, aber in den letzten Sekunden Tendenz, wenn du hinten liegst, brauchst du jetzt eher ruhige, kontrolliertere Bälle. Da macht es einfach Sinn, dass du in solchen Momenten einfach ruhiger auch bist und auch wirkst, um damit dann noch das Spiel zu drehen und der Mannschaft sozusagen zu symbolisieren, hey, es ist alles gut. Es läuft zwar gefühlt die letzten Sekunden, aber du hast die Zeit, um jetzt den perfekten Ball sozusagen reinzuspielen, um damit nochmal eine Chance zu kreieren. Und ich war da, ich habe da auf einen Trainerkollegen von einem anderen Verein auch geschaut und der hat das wirklich in Perfektion hinbekommen. Das war so spannend, dass er extrem ruhig war. Der war extrem ruhig, also das war total spannend. Also er hatte auf der einen Seite nicht das Feuer, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also ich finde eigentlich so einen schönen Mix bräuchtest du. Um das gezielter einzustreuen, aber er war wirklich extrem entspannt, auch in den letzten Sekunden und dadurch sind sehr viele Tore, Ausgleiche oder auch Siege und auch Niederlage eben dann zu verhindern mit dem Ausgleich, dann eben auch in den letzten Sekunden passiert und diese Mannschaft hat das auch ausgestrahlt, einfach sie spielen ganz ruhig bis zum Schluss, egal was kommt. Wie gesagt, ich finde einen Mix spannend, also mit Emotionen zu spielen.
Ja, jetzt haben wir natürlich nicht nur Trainer, die unseren Podcast hören, sondern auch Nicht-Trainer.
Ja.
Also Leute, die einfach im Alltag auch diese Situationen haben, die dann unter Emotionen irgendwie reagieren. Und grundsätzlich sind Emotionen ein super wichtiger Teil unseres Lebens. Das heißt, es geht jetzt in der Folge nicht darum, dass wir sagen, oh ja, du solltest so unemotional wie möglich werden. Das nicht, weil uns Emotionen ja auch dabei helfen, schnell auf Situationen zu reagieren und uns auch vor Gefahren beispielsweise zu schützen. Also Angst schützt uns grundsätzlich vor Gefahr. Wut zeigt uns, wenn unsere Grenzen überschritten werden und Trauer hilft uns, Verluste beispielsweise auch zu verarbeiten. Aber diese Emotionen oder die sehr starken Emotionen können auch unsere Wahrnehmung verzerren und wir sprechen dann von emotionaler Verzerrung in der Psychologie. Und bedeutet dann, dass wir Situationen plötzlich auch nicht mehr normal sehen, sondern extremer und auch persönlicher. Das emotionale Alarmsystem unseres Körpers ist die Amygdala. Das ist eine Struktur im Gehirn, die genau diese Emotionen verarbeitet bzw. auslöst und ist Teil des limbischen Systems, reagiert natürlich auch sehr, sehr schnell auf mögliche Bedrohungen. Auch wieder entstanden aus dem Fluchtinstinkt, aus dem Gefahreninstinkt. Aus der Vergangenheit haben wir immer noch. Und wenn wir uns jetzt halt beispielsweise angegriffen fühlen, nicht mehr durch einen Säbelzahntiger, sondern beispielsweise durch Kritik auf whatever, Instagram oder am Arbeitsplatz, dann, egal ob das emotional oder sozial ausgelöst ist, kann die Amygdala einen Alarm aussenden. Und der Psychologe Daniel Goleman hat dieses Phänomen auch den sogenannten Amygdala-Hijack genannt. Bedeutet, die Amygdala greift quasi ein, wenn Gefahr in Vollzug ist und sendet dann auch die dementsprechenden Signale und löst die dementsprechenden Hormone bzw. Botenstoffe aus. Und wenn man jetzt hat, wenn ich drüber nachdenke, Situationen, in denen ich emotional war oder emotional reagiert habe, da habe ich mir sehr oft eine Stunde später gedacht, ja, war ja gar nicht so schlimm. Kennst du so Situationen?
Ja, klar.
Und das ist grundsätzlich logisch. Beim mitten in beispielsweise in einem Streit fühlt er sich unfassbar intensiv an. Und du musst jetzt halt verteidigen und du wirst gerade angegriffen. Und zwei Stunden später denkst du dir, ja, warum war dieser Moment so emotional? Und das liegt grundsätzlich auch daran, dass sich unser Gehirn dann natürlich wieder beruhigt hat. Und der präfrontale Kortex, der Bereich für das rationale Denken und Entscheidungen, den du ganz oft hier in dem Podcast schon erwähnt gehört hast, stärker aktiv wird. Auch spannend ist, dass die Amygdala und der präfrontale Kortex immer in so einem Wechselspiel agieren und sich gegenseitig so ein bisschen die Aufmerksamkeit oder die Energie klauen. Und es uns dann nicht wirklich gelingt, auch Situationen differenziert zu betrachten, wenn die Amygdala so stark aktiv ist.
Also das Thema Emotionen spielt eine ganz große Rolle, weil sich immer noch neuronale Strukturen dadurch bilden und auch verändern können. Wir haben auch darüber schon mal gesprochen, Flo, geht um das Thema Armut. Wenn du selber unter der Armutsgrenze bist und selber deine Grundbedürfnisse kaum oder fast nicht befriedigen kannst. Und man weiß dann, es würde jetzt nichts helfen, wenn ich jetzt über das Thema finanzielle Anlagestrukturen mit ihnen spreche, wie sie mehr Geld machen können, weil sie überhaupt nicht so denken. Weil das geht ja darum, eine langfristige Denkweise. Und wenn du sozusagen unter diesem Problem leidest, hast du eine extrem kurze Denkweise. Das heißt, du triffst nur kurzfristige Entscheidungen. Das heißt, das Thema Investieren ist so weit weg. Und das spielt eine Riesenrolle und das zeigt einfach mal, wie schnell Emotionen dann auch verändern und in dem Fall nachweislich Gehirnstrukturen verändern. Langfristig gesehen Gehirnstrukturen verändern. Und das ist super interessant. Also natürlich können sich Gehirnstrukturen wieder zurückbilden oder auch anders entwickeln, aber es spielt halt eine Rolle.
Absolut. Jetzt in so emotionalen Situationen hilft dir eventuell Psychological Distancing, bedeutet auf Deutsch übersetzt psychologisches Distanzieren. Und es geht darum, dass du gedanklich einen Schritt zurücktrittst und die Situation aus einer anderen beobachtenden Perspektive betrachtest. Und da gibt es auch die Self-Distancing-Technik. Und bei der stellt man sich beispielsweise Fragen wie, was würde ich einem Freund in dieser Situation raten? Oder wie werde ich in einem Jahr über diese Situation denken? Oder geht in die Vogelperspektive, schaut als dritte Person auf die Situation und bewertet sie nochmal. Was hat der andere gerade wirklich gesagt? Worum geht es ihm? Ist es jetzt gerade mir persönlich auch so wichtig? Hat es diese Priorität jetzt gerade, dass ich emotional reagieren müsste? Und dadurch habt ihr einen ganz, ganz entscheidenden Vorteil, und zwar den Vorteil des Abstandes, der aber nicht bedeutet, das Problem zu ignorieren oder irgendwie Gefühle zu unterdrücken, sondern der bedeutet, dass du Emotionen zuerst regulierst, bevor du handelst. Also es steuert ein bisschen gegen das impulsive Handeln und du erkennst dadurch auch mehr Perspektiven und triffst auch langfristig die besseren Entscheidungen, weil wir erinnern uns zurück, die Amygdala ist aktiv, wenn du dich angegriffen fühlst, wenn du emotional bist und der präfrontale Kortex hat dadurch weniger Energie, weniger Saft und kann nicht so gute Entscheidungen treffen.
Schon spannend, oder?
Super spannend. Björn, warum werden denn Emotionen durch die Zeit so verändert?
Und jetzt kommt die Werbung. Fralle, aufgepasst! Und zwar ist dieser Podcast und die Community in letzter Zeit extrem, extrem gewachsen. Was du aber tun kannst, um diese Community noch weiter auszubauen, ist, uns auf Instagram zu folgen, auf TikTok zu folgen, unsere Sachen zu reposten, zu kommentieren, zu liken und unsere Inhalte in dieser Welt verteilen, um ja alle anderen mitzunehmen, besser zu machen, zu entwickeln, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu verbessern und neue Blickwinkel zu bekommen. Vielen Dank dir, deine Unterstützung ist Gold wert und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge. Mach's gut und schau in den Sternenhimmel. Tschüss.
Schon spannend, oder?
Super spannend. Björn, warum werden denn Emotionen durch die Zeit so verändert?
Emotionen durch die Zeit.
Ja, warum verändert Zeit Emotionen so krass?
Weil du eine neue Perspektive entwickelst?
Emotionen verhalten sich so ein bisschen wie Wellen. Also die steigen mal, dann fallen sie wieder, dann steigen sie mal. Kannst dir auch einen Aktienkurs vorstellen, wenn du möchtest.
Das hilft mir dann, bildliche Sprache, das heißt, danke.
Und neurowissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass so eine emotionale Reaktion im Körper oft nur etwa 90 Minuten, Sekunden, Stunden, was sagst du?
Ja, wahrscheinlich 90 Sekunden.
90 Sekunden dauert. Und was danach ehrlicherweise meistens passiert, hängt davon ab, ob wir die Emotion durch unsere Gedanken weiter verstärken. Bedeutet, ich kann mich natürlich nach diesen durchschnittlichen 90 Sekunden auch noch tiefer reinsteigern und noch mehr Emotionen reingeben und habe dadurch noch einen höheren Peak oder noch einen tieferen Peak, je nachdem, wie man möchte. Da sind wir wahrscheinlich dann auch wieder im Thema der Depression relativ drin, weil du dadurch dieses sehr emotionale eigentlich die ganze Zeit hast, auch durch deine Gedankenstrukturen. Was mache ich jetzt, wenn ich in so einer Situation bin, Björn? Wenn ich merke, hey, eine Situation wird emotional, ich werde jetzt hier gerade angegriffen, ich kann nicht rational handeln. Ich habe eine relativ einfache Strategie dabei und zwar ist es einfach Pause. Einfach Pause, kurz innehalten, kurz ein, zwei Mal bewusst atmen. Das Thema Distanz. Vielleicht kurz den Raum verlassen. Vielleicht auch Zeit nehmen und das auch als Feedback sagen, hey Björn, mir fällt es jetzt gerade schwer, da unemotional drauf zu antworten. Können wir bitte in 10 Minuten nochmal drüber sprechen? Mir ist es wichtig, einfach nicht impulsiv jetzt halt zu entscheiden oder dir zu antworten. Geht mir gerade einfach sehr nahe.
Super wichtig, was du sagst. Was ich auch noch spannend finde, ist natürlich sich, und das ist, ich weiß, es ist schwierig in solchen Momenten, aber vor allem auch in der Zeit danach, sich mal Gedanken darüber zu machen, warum das Thema jetzt diese Emotionen bei dir ausgelöst hat. Weil, keine Ahnung, wenn du dann nochmal in der Situation bist, dann wirst du wahrscheinlich dann nochmal ähnliche Emotionen bekommen.
Der Triggerpunkt bleibt der gleiche.
Der Triggerpunkt bleibt der gleiche und deswegen darfst du den hinterfragen irgendwo, was jetzt dahinter steckt. Also keine Ahnung, wenn du jetzt, wenn du, lieber Fralle, da draußen jetzt irgendwie hörst, keine Ahnung, wenn wir über Geld sprechen und da merkst du schon, der Puls geht bei dir hoch, dann liegt das jetzt nicht gerade eben an uns, weil wir über Geld sprechen, sondern es liegt in dem Fall an dir selbst. Oder keine Ahnung, wenn wir über das Thema Beziehung sprechen und da der Puls jetzt gerade bei dir hochgeht und du selber merkst, okay, irgendwie, ja, ich kann keine Beziehung führen, was soll das überhaupt, was erzählen mir so ein Blödsinn, dann liegt das jetzt nicht an uns, sondern das liegt in dem Fall jetzt an dir selbst, weil du offensichtlich da irgendein Thema hast, mit dem du dich beschäftigen darfst. Das ist spannend. Ich schaue gerade eine Serie und zwar, das ist wie so ein Retreat, aber jetzt nicht so Love Island Style oder Temptation Island, was weiß ich für ein Zeug.
Dschungelcamp,
sondern schon ein bisschen gehobener, ist in Kanada, ist aber auch eine Reality Show und da treffen sich sozusagen Menschen und die kennen aber ihr Alter nicht und dürfen sich wirklich so dann eben auch kennenlernen und das Alter darf nie erwähnt werden. Das kommt erst zu einem späteren Prozess. Und da gibt es im Pärchen, der Mann ist 27 und sie ist 54, also doppelt so alt. Und für sie ist das ein Riesenthema. Das heißt, sie hat selber auch Kinder und spricht zum Beispiel nicht darüber und macht sich halt permanent Gedanken sozusagen, wie Außenstehende jetzt über sie denken könnten. Und das beschäftigt sie so sehr, dass irgendwo auch diese Beziehung, ich weiß jetzt ein bisschen im Nachgang, daran scheitert. Und das ist extrem, wie sehr Emotionen in dem Fall sie auch einschränken. Und der Ursprung ist eigentlich dieser Glaubenssatz, okay, was denken andere Menschen über mich? Also offensichtlich spielt das eine ganz entscheidende Rolle. Was denken meine Kinder über mich? Aber was denken auch andere Menschen über mich? Und das beeinflusst sozusagen ihre Emotionen. Und aus dieser emotionalen Handlung geht sozusagen diese Beziehung dann irgendwann nicht weiter. Finde ich spannend. Ich habe noch eine Abschlussgeschichte und damit könnten wir das Thema abschließen. Aber ich weiß nicht, ob du noch was hast.
Ich habe mein iPad schon zur Seite gelegt. Ich habe nämlich auch angefangen mit, es wird eine kleine süße Story.
Ja, dann habe ich eine kurze Geschichte.
Ja.
Und zwar, es gibt einen berühmten Schwertkämpfer in Japan. Ganz berühmten Schwertkämpfer, der selber immer wieder neue Herausforderer sucht, die sozusagen gegen ihn kämpfen, weil er möchte ja weiterhin der beste Schwertkämpfer der Welt bleiben. Jetzt kommen die und er besiegt jeden. Dann irgendwann trifft er auf einen Mönch. Die geraten in den Streit und der Mönch möchte mit ihm, oder er fordert ihn jetzt zum Kampf aus. Und der Mönch geht das Ganze ein und sagt, ja, wir kämpfen gegeneinander. Gehen wir mal auf den Mönch ein. Der Mönch macht sich Gedanken, okay, wie kann er jetzt diesen Schwertkämpfer besiegen? Und er findet keine Lösung. Er sagt, egal was er jetzt macht, egal wie viel er trainiert, der Schwertkämpfer, der ist einfach viel weiter als ich. Ich komme da nicht hin, ich habe keine Chance. Er wird mich töten. Vor dem Kampf, den Tag davor, meditiert er. Mehrere Stunden. Geht jetzt in diesen Kampf hinein. Der Schwertkämpfer steht jetzt nun dem Mönch gegenüber. Beide, wie ein Ritual, begrüßen sich sozusagen nochmal, schätzen sich Wert vor dem Kampf, verbeugen sich. Und dann beginnt der Kampf. Was macht der Mönch? Der Mönch geht auf die Knie, sinkt mit dem Kopf ein, legt das Schwert vor sich, schaut den Boden an, macht sich klein. Der Schwertkämpfer geht auf ihn zu, macht sich Gedanken, denkt sich, wie, was ist das hier für ein Stil, den habe ich noch nie gesehen. Geht noch näher auf den Mönch zu und macht sich weitere Gedanken, sagt, das gibt's nicht. Normalerweise jeder springt auf, jeder reagiert und der ist einfach nur auf seinen Knien. Er geht weiter auf ihn zu. Und er denkt sich, was ist das für ein Gegner, den ich hier gerade vor mir habe? Das muss der größte Schwertkämpfer sein, den ich je erlebt habe, der keine Angst vor mir hat, obwohl er das alles über mich weiß. Ich möchte von ihm lernen. Der Schwertkämpfer geht auf die Knie und bittet den Mönch darum, sein Meister zu werden. Und das zeigt eigentlich mal genau das Gegenteil, dass nicht immer der Angriff die beste Wahl ist, sondern manchmal auch eine veränderte Perspektive und in dem Fall eine Emotionskontrolle. Und das ist das, was der Mönch an den Tag gelegt hat, die Emotionen dann zu kontrollieren und selber sich dem Kampf nicht zu stellen und am Ende des Tages als Gewinner hinauszugehen.
Und mit dieser wundervollen zweiminütigen Geschichte, die jetzt halt leider auch zu lange für ein Instagram-Reel geworden ist, wünsche ich euch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall war, dann lasst gerne eine Bewertung da. Ich sag Dankeschön, Björn. Bis zum nächsten Mal. Sei ganz, ganz lieb zu allen anderen und schau in den Sternenhimmel. Mach's gut und tschüssi.